Herzlich willkommen zu unserem neuen Java-Podcast No Name Found. Ich bin Gerrit Meyer und heute begrüße ich Jens Schauder als Gast.
Guten Morgen.
Für uns ist das erste Mal, dass wir überhaupt versuchen, einen Podcast aufzunehmen. Hauptsächlich wollen wir uns mit dem Thema Java beschäftigen, da sowohl Jens als auch ich dort die fundiertesten Kenntnisse haben, würde ich mal annehmen. Grundsätzlich haben wir mich dazu entschieden, diesen Podcast zu machen, weil ich gesehen habe, dass es relativ wenige Podcasts im Java-Umfeld gibt, beziehungsweise eigentlich kaum spezialisierte Java-Podcasts und vor allem auch nicht auf Deutsch. Wie schon gesagt, der Name des Podcasts ist No Name Found. Das liegt vor allem daran, dass wir keinen Namen gefunden haben bis jetzt. Vielleicht ändert sich das nochmal. Und wir haben uns gedacht, ja, warum machen wir einen Podcast? Wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir die klügsten Menschen in der Region sind oder die am meisten zu erzählen haben, sondern einfach mal Leuten Wissen mitteilen. Auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel, dort wo ich selber gerne Podcasts höre, ist das natürlich was Tolles. Außerdem wollen wir euch informieren über aktuelle Events hier in der Region Braunschweig. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die uns auch gerne dann später mal per Mail stellen. Die Mailadresse werden wir dann irgendwo veröffentlichen.
Vorzugsweise in der Nähe des Podcasts.
In der Nähe des Podcasts ist eine super Idee. Zu meiner Person. Ich bin Gerrit Meyer, schon einige Jahre in der Java-Entwicklung tätig. Unterschiedliche Bereiche dort auch irgendwie kennengelernt. Frontend-Entwicklung ist aktuell so das, was ich am meisten mache. Natürlich am liebsten mit einem schönen Backend, zum Beispiel Spring MVC oder so. Dazu bin ich, ja, ich würde sagen, schon mitverantwortlich bei der JugOstfalen. Und auch Jens, den ich heute als Gast begrüßen darf, hat schon einige Jahre auf dem Buckel, würde ich sagen.
Deswegen sitze ich hier auch mit dem Kissen im Kreuz und kann mich kaum bewegen.
Genau, der hat sich so bequem gemacht auf dem Sofa. Zu Jens, da würde ich jetzt mal sagen, stellt sich Jens am besten selber vor. Ja. Zum Beispiel, wie ist er denn überhaupt zur Softwareentwicklung gekommen?
Wie bin ich zur Softwareentwicklung gekommen? Da ist mein Cousin schuld, das ist ganz spannend. Nein, vielleicht gar nicht so spannend. Aber schon lange, lange her. Die meisten Leute werden das gar nicht mehr kennen. Es gab früher mal einen Computer, der nannte sich Apple II. Also lange, lange Zeit, bevor Apple irgendwie hip oder cool wurde, hatte ich einen Apple-Nachbau. Ich hoffe, da verhaftet mich keiner mehr für. Und mit dem Ding habe ich programmieren gelernt. Naja, das dümpelte dann so hin, wie man das so als Schüler, später dann als Student macht. Das nächste, etwas intensivere, war im Studium. Diplomarbeit, Physik, habe ich eine Simulation geschrieben. Ich wollte mir immer noch mal den Code angucken, aber ich habe mich in letzter Zeit nicht mehr getraut. Ich glaube, das wäre ein bisschen beängstigend. Und seit jetzt fast 20 Jahren mache ich den Mist für Geld. Seit 16 Jahren hauptsächlich Java. Und Gerrit hat eben schon gesagt, er organisiert die JUG mit. Ich organisiere die JUG hauptsächlich hier in Ostfalen. Hab das vor anderthalb Jahren, glaube ich. Ja, ich glaube vor anderthalb Jahren übernommen. Und versuche mich auch sonst so ein bisschen zu betätigen im Java-Umfeld. Halte Vorträge, schreibe gelegentlich mal Artikel. Hab mein eigenes kleines Open-Source-Projekt. Unterstütze JUnit 5 dadurch, dass ich da ein bisschen Werbung versuche zu machen in Vorträgen und dergleichen mehr.
Ja, zu den beiden Themen, also deiner Open Source, deinem Open Source Tool und JUnit werden wir auch nachher noch weiterkommen.
Deswegen habe ich da jetzt auch gar nicht so viel zu erzählt.
Ich wollte euch nur anreizen.
Was sonst noch? Ganz wichtiger Schwerpunkt für mich ist Clean Code. Mache dazu Workshops, aber vor allen Dingen viel wichtiger ist eigentlich die tägliche Arbeit im Projekt. Wir arbeiten beide nicht für ein hippes Start-up, das total neuen Code macht, der total cool ist,
sagt Jens,
sondern eher so mit Enterprise-Anwendungen, die meistens eher schwergewichtig unterwegs sind, gerne mal ein Jahrzehnt alt sind, mit drei verschiedenen Teams dran gearbeitet wurde. Da kann man sich ausdenken, wie der Code aussieht. in manchen Instanzen und da versuche ich halt was gegen zu tun, weil ich es selbst nicht ausstehen kann, mit solchem Code zu arbeiten. Also hilft nur eins, besser machen. Genau.
Okay, ja, vielen Dank, Jens. Ich muss gerade ein bisschen durch meine Notizen fliegen, damit wir auch etwas strukturiert darüber kommen. Ich wollte euch gerne mal erzählen, was ihr denn überhaupt im Java-Podcast No Name Found. Den Namen müsst ihr auf jeden Fall merken. So schnell wird er sich nicht ändern, weil wahrscheinlich keiner einfällt. Haben wir uns überlegt, dass wir gerade durch den regionalen Bezug immer einmal kurz Feedback zu den letzten Talks bei der JUK Ostfalen halten oder haben möchten. Das heißt natürlich, Jens wird vielleicht öfters zu Gast sein, wenn wir durchsetzen, wenn wir es nochmal machen sollten. Dann würden wir uns eine Lib anschauen, am besten immer noch eine, wo der Gast vor allem sehr viel Ahnung von hat. Heute ist es die Lib von Jens, da kommen wir gleich nochmal über Übersicht zu. Und grundsätzlich wollen wir uns natürlich über Java-Technologien unterhalten. Das heißt, was ist gerade angesagt, wohin geht die Reise? Und als letztes Thema habe ich noch auf meiner Liste die sogenannten Metathemen. Das sind nochmal Themen, die losgelöst von Java betrachtet werden können, wo wir jetzt sagen, wo wir einfach schon ein paar Ideen gemacht haben, über was wollen wir, könnte man da sprechen. Und zum Beispiel heute, weil wir auch gerne Wissensvermittlung betreiben, wir beiden, haben wir uns für das Thema kontinuierliches Lernen entschlossen. Aber ganz von Anfang an, wir werden uns jetzt erstmal darüber unterhalten, was wir in den letzten Vorträgen gesehen haben bei der JUK. Dann wird vor allem Jens seine Open-Source-Bibliothek dGraph vorstellen. Dann schauen wir uns an, wie kann ich denn eigentlich immer wieder mal was lernen. Und danach gibt es noch einen Ausblick auf die nächsten Themen der JUK Ostfalen. Ich habe jetzt hier zwei Talks auf der Liste, Jens. Du kannst gerne sagen, möchtest nicht drüber sprechen oder doch?
Ne, das hätte ich ja vorher gesagt.
Okay.
Wir fangen vorne an, denke ich.
Wir fangen vorne an. JUnit 5. Den Talk hat zufälligerweise Jens gehalten letztens.
Genau, ist jetzt richtig. Anderthalb Monate her. War auch unser erster Versuch, bei der JUK die JUK aufzuzeichnen mit Video. Wir haben ein bisschen was über Tontechnik gelernt.
Wie man sie vor allem nicht macht.
Und ich habe vor allen Dingen gelernt, dass man auch ohne Stimme Vorträge halten kann. Ich hatte nämlich, lag noch in den letzten Zügen mit einer heftigen Erkältung und die Stimme war nicht so richtig da. Aber das ist eigentlich nur der Grund, warum es dieses Video jetzt nicht im Internet zu sehen gibt, weil das wirklich keinen Spaß gemacht hätte. Genau. JUnit 5. JUnit muss man hoffentlich nichts mehr zu erklären. Wer nicht weiß, was JUnit ist, ist, glaube ich, bei diesem Podcast ein bisschen falsch.
Darf ich dich ganz unterbrechen? Also wir haben uns entschieden, heute über JUnit als Technologie nochmal zu sprechen. Da Jens den Vortrag gehalten hat, wollte ich jetzt nicht meine subjektive Meinung dazu äußern, weil ich noch gerne möchte, dass Jens mal öfters wiederkommt.
Ja, kannst du ruhig machen. Ich bin da ja nicht mit verheiratet.
Aber mit deinen Vorträgen. Erzähl bitte, wenn du möchtest, kannst du gerne weiter erzählen.
Ja, JUnit 5 ist die neue Version von JUnit, die nach aktuellem Plan vielleicht Ende des Jahres in der offiziellen Version rauskommt. Zurzeit gibt es eine Beta-Version, mit der man schon mal ausprobieren kann, was so geht, was nicht geht. Das Ganze hat schon eine gewisse Historie hinter sich. Also das erste Mal, dass ich etwas davon mitgekriegt habe, dass es vielleicht eine neue Version geben könnte oder sollte, war 2012. Da gab es schon mal eine Diskussion auf der Mailingliste. Aber es hat dann doch gedauert bis Mitte 2015. Da gab es eine Indiegogo-Kampagne, um ein bisschen Geld aufzutreiben, damit die Entwickler ein bisschen Zeit bekommen, da wirklich Vollzeit dran zu entwickeln und insbesondere auch die verschiedenen Stakeholder mit ins Boot zu holen. Das heißt IDE-Hersteller, Build-Tool-Hersteller, das heißt so Leute von Maven oder Gradle und dergleichen. Und wie gesagt, seit Februar ist eine Beta-Version verfügbar, mit der man rumspielen kann. Und Für mich war eigentlich das Wesentliche an der neuen Version, dass ich Clojures nutzen kann, um Tests zu schreiben. Lambdas genauer genommen.
Und das geht jetzt schon alles? Ich muss also ketzerisch fragen, weil ich die Antwort aus deinem Talk erkenne.
Nein, wenn man... Also in dem Talk, nämlich dem, was ich an bei der JUK Ostfalen da beschrieben hat, nee, geht's nicht. Was hauptsächlich Fokus war in der Entwicklung, ist die Wartbarkeit und verbesserte Architektur von JUnit. Das wird sicherlich den IDE-Herstellern und dergleichen zugutekommen. Und durch einen einheitlichen und besseren Support vielleicht dann auch dem normalen Entwickler. Was man bisher sehen kann, ist für den normalen Entwickler aber tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu JUnit 4.
Es haben sich Annotations geändert.
Annotations haben sich geändert.
Das ist Sache, die geblieben ist bei mir.
Genau, es haben sich ein paar Annotations geändert, ein paar Namen geändert. Aber das Prinzip, wie man Tests schreibt, ist nach wie vor das gleiche. Man hat nach wie vor eine Klasse, in der man Methoden hat, die mit einer Testannotation versehen werden und dadurch zu Tests werden. Mittlerweile gibt es aber ein Branch. Ich habe ja seitdem den Vortrag noch ein paar Mal gehalten und eigentlich nach jedem Vortrag wieder ein bisschen was gelernt. Und die Entwicklung ist auch weitergegangen. Und es gibt ein Branch im JUnit 5 Repository. Und mit dem kann man sogenannte dynamische Tests schreiben. Das heißt, der normale Ablauf bei JUnit 5 ist so, dass Tests erst gefunden und registriert werden in einem Schwung. Und wenn diese Phase abgeschlossen ist, werden die Tests alle ausgeführt. Das so zu machen hat unter anderem den Vorteil, dass man sowas wie einen Fortschrittsbalken anzeigen kann, was schon mal helfen kann, wenn man sehr viele Tests hat, die alle ausführt. Mit den dynamischen Tests wird das jetzt ein bisschen durchbrochen. Da wird nämlich gar kein Test registriert, sondern die werden erst quasi zur Ausführungszeit sagen wieder, oh, ich habe jetzt Tests, die man als Rückgabewert einer Methode zurückgibt. Und dann kann da halt eine Collection zurückkommen und die kann einen Test enthalten oder gar keinen Test oder 500 Tests. Und da kann man sich eine kleine Wrapper-Klasse drumherum bauen und dann kann man Tests mit Lambdas schreiben. Das könnte ich jetzt versuchen, hier im Podcast zu erläutern. Das spare ich mir aber, glaube ich. Da hat keiner Vergnügen dran.
Ja, ich glaube, wir haben bewusst das Format gewählt, damit wir vielleicht mehr über Technik sprechen, als Codebeispiele zu zeigen.
Genau, wer Codebeispiele sehen will, mein Vortrag ist auch in einem GitHub-Repository.
Da, wo wir die E-Mail-Adresse hinpacken. Und den genau. Podcast, da packen wir einfach auch nochmal ein paar Links hin.
Das ist total die vielleicht sammeln können. Idee.
Ja.
Genau.
Ich wollte dich nicht abwürgen.
Nee, ich muss jetzt auch nur auf den Spickzettel gucken, was wir noch alles erzählen wollten.
Ja, meine Frage war dann, die ich hier noch gestellt hatte, ob wir denn nicht alle jetzt J05-Tests schreiben sollten und glücklich sind. Haben wir IDE-Support?
Jein. Ja, es gibt einen JUnit-Runner für JUnit 4, mit dem ich also, wenn ich IDE-Support für JUnit 4 habe, was wir ja bekanntlich in sehr guter Form haben, kann ich damit JUnit 5-Tests de facto ausführen. Ich kann also als Entwickler jetzt jederzeit anfangen, JUnit 5-Tests zu schreiben, muss dafür nur eine Dependency mit in mein Gradle-Build-File mit aufnehmen und kann das damit rumexperimentieren. Ein ganzes Projekt zu migrieren, kann man sicherlich mal machen. Sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Ich würde jetzt aber nicht dazu raten, JUnit 5 jetzt wirklich in der eigentlichen Entwicklung einzusetzen. Dafür ist es aber noch zu früh. Da werden sich noch zu viele Sachen ändern. Und man hat dann einfach später nochmal den Aufwand, das alles zurückzuändern oder auf die dann aktuelle Variante zu ändern. Das sollte man nicht tun. Was man aber durchaus tun sollte, wenn man JUnit Rules im Einsatz hat oder gar seine eigenen Runner geschrieben hat, dann sollte man sich mal sehr gut angucken, ob man das denn mit JUnit 5 abgebildet bekommt. Weil Rules wird es nicht mehr geben, Runner wird es auch nicht mehr geben. Stattdessen gibt es Extension Points, die einen sehr viel stärker strukturierten Möglichkeiten geben, JUnit-Tests zu erweitern. an sich ein, denke ich, sehr, sehr gutes, sehr sauberes Konzept. Aber das Problem an den Rules oder in gewisser Weise halt auch das Schöne war, sie waren halt sehr flexibel. Man konnte sehr viel damit anstellen. Und die Entwickler von JUnit sind einfach darauf angewiesen, dass sie möglichst früh Feedback bekommen, ob das, was sie sich da überlegt haben, auch wirklich tragfähig ist und ob die ganzen Leute, die alles Mögliche mit JUnit Rules und Runnern anstellen, das irgendwie in Extension Points übersetzt bekommen. Und ja.
Ich schummel nebenbei ein bisschen kurz, weil ich noch eine Frage stellen wollte.
Und JUnit 5 ist natürlich wie fast alle gute Software heutzutage auf GitHub erhältlich. Das heißt, wenn man da irgendwie Probleme hat, irgendetwas total doof findet oder auch irgendetwas total toll, dann kann man da einfach Issues anlegen. Und ich beobachte das ja jetzt schon seit einiger Zeit, was da so passiert. Auf diese Issues wird sehr schnell reagiert, sehr freundlich. Das heißt natürlich nicht, dass jede Idee sofort umgesetzt wird. Aber auf jeden Fall nehmen diese Kollegen da Kritik auf und versuchen, die in das Projekt einfließen zu lassen. Und das ist tatsächlich der Mark Philipp. Ich habe immer ein Problem mit Namen. Sozusagen quasi der Lead-Entwickler von dem JUnit-Team hat mir gegenüber gesagt, er hat eine große Sorge, dass die Leute das alles ignorieren, was mit JUnit 5 gerade passiert, solange man da eigentlich super Einfluss nehmen könnte. Und wenn es dann die finale Version gibt, dann fangen alle an zu meckern. Ich kann sehr gut verstehen, wo diese Sorge herkommt. Ich fände es aber total cool, wenn wir das als Irrtum belegen könnten und die Leute das Feedback früh bekommen, sodass dann die finale Version auch so richtig gut wird.
Es gibt, glaube ich, endlich mal die Lösung aller Diskussionspunkte. Wie viele Assertions darf ich in meinen Test schreiben? Jetzt wird es Assertions Groups geben. Ich nenne sie mal Group Assertions, steht hier. Das ist, finde ich persönlich ganz toll. weil ich vielleicht manchmal noch ein paar mehr Assertions reinschreibe in meinen Unit-Test.
Naja, der Punkt hinter einer Assertion pro Test ist ja auch, dass man eine logische Assertion genau beim Test hat.
Und das ist eben, das löst sich das Problem. Also hier haben wir jetzt ein einfaches Beispiel stehen. Ich habe einen Benutzer und der hat einen Vor- und einen Nachnamen. Und ich möchte sicherstellen, dass Vor- und Nachname gesetzt sind. Und ich sehe das als sehr elegante Lösung, muss ich ehrlich sagen. Genau, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Zu Jens' Vortrag über JUnit 5, was eben ein kleiner Vortrag hier im Rahmen des Podcasts zu JUnit 5 wurde. Wir hatten letzte Woche noch einen Talk. Ja, da ist irgendwie der Titel ein bisschen falsch bei mir noch in den Notizen. So hatte ich es jedenfalls immer aufgefasst. Nachdem ich mir das Abstract nochmal durchgelesen habe, wusste ich, dass ich irgendwie falsch lag. Es ging grundsätzlich um die Umstellung von einem Monolithen zu einer Microservice-Infrastruktur bei Otto, also dem großen Kataloghersteller Otto. Und
Onlinehandel.
Onlinehandel, ja.
Also ich glaub, der Kataloghersteller, also sozusagen der Teil der Firma, die den Katalog druckt, den es, glaube ich, tatsächlich immer noch gibt, bin ich mir zwar nicht sicher, die haben, glaube ich, auch noch eine Menge alte Systeme, die nicht ganz so fesch und sexy sind, wie das, was wir da vorgestellt bekommen haben. Also der Online-Händler.
Genau, okay, der Online-Händler, Otto. Ja, ich bin irgendwie mit dem falschen Setting reingegangen, muss ich jetzt mal ganz subjektiv sagen. Hatte sich erst so angehört, wie wir zacken den Monolithen und machen Microservices. Was unerwartet war, dass wir eher Tools für die Build-Pipeline und für Build-Pipeline fürs Deployment kennengelernt haben, die bei Otto verwendet werden. Nichtsdestotrotz interessant, gerade meines Erachtens, du siehst jetzt auch leider auch nur meine Notizen hier, fand ich schön, so einen kleinen Einblick zu bekommen, dass es doch große Konzerne gibt, bei denen der Entwicklung sehr viel Macht zugesprochen wird, sag ich mal. Also gerade die Vertrauensbasis, dass man dort mehrmals am Tag deployt, auf Prod, versteht sich ja von selbst in manchen Firmen. Und auch, dass selbst das Operations mit ins Boot geholt wurde, weil die sich bewiesen haben, dass deren Software funktioniert am Ende und nicht ihr Serverfarm runterreißt. Fand ich sehr interessant. Also den Einblick. Ich hätte mich aber auch gefreut, wenn wir gesehen hätten, wie der Monolith zerschlagen wurde.
Ja, das Thema ist vielleicht ganz interessant, wie es zu dem Thema eigentlich gekommen ist. Eigentlich wollte ich einen Vortrag über LambdaCD haben. LambdaCD ist das Build-Tool, was Otto mittlerweile einsetzt, was sie sich selbst geschrieben haben und was in Clojure geschrieben hat, was ich total cool finde. Aber ich glaube, in der Java User Group, ich will nicht sagen, stehe ich alleine da. Ich weiß mindestens einen, der das auch total cool findet. Aber das Interesse hält sich doch ein bisschen in Grenzen. Und deswegen bin ich da mit dem Speaker Florian das nochmal besprochen und sagte, LambdaCD sollte Teil des Themas sein, aber wäre halt auch interessant, was Otto.de da sonst noch so alles macht. Die haben ja auch ihr Blog, da kann man sehen, dass da eine Menge spannende Dinge passieren. Und ich denke auch, das Feedback bei dem Vortrag selbst deutete darauf hin, dass eine Menge Leute diesen Vortrag sehr interessant fanden. Ich glaube, es hat keinen Vortrag vorher gegeben, bei dem so viele Fragen gestellt wurden.
Nee, wirklich nicht. Und ja, ich hatte Hunger. Es tut mir leid, dass ich irgendwann aufgestanden bin. Aber ich hatte danach auch Angst, dass alle anderen mir was wegessen, wenn ich dir die Kamera abbaue. So, dann soll es das auch gewesen sein mit den Rückblicken der letzten Talks. Wir schreiten unglaublich toll voran. Wir haben uns übrigens keine Deadline gesetzt für heute, für unseren ersten Versuch. Und sind jetzt quasi schon in Punkt 2 von unseren 4 Punkten. Und zwar unsere sogenannte Lib der Woche. Ich glaube nicht, dass wir das wöchentlich machen werden, aber ich finde, das ist ein prägnanter Titel. Und da hat Jens uns heute dGraph mitgebracht. Was ist das überhaupt?
Also dGraph ist eine Bibliothek, relativ kleine Bibliothek, die im Wesentlichen zwei Dinge tut. Sie überprüft eine Codebasis, die als Java-Bytecode vorliegt, auf Package-Zyklen, das heißt auf Abhängigkeiten zwischen Packages, und fängt an zu meckern, wenn diese Abhängigkeiten in irgendeiner Form im Kreis laufen. Da gibt es eine ganze Menge Tools, die sowas können. Vorzug von dGraph an der Stelle ist, dass ich das als Test formulieren kann. Also ich habe kein Plugin in die IDE oder ein total separates Tool, das ich dann erst noch anstoßen muss, was dann erfahrungsgemäß ja doch keiner tut, sondern ich kann einfach einen Test schreiben und der wird mit JUnit zum Beispiel oder irgendeinem anderen Testtool und der wird einfach rot in dem Moment, wo ich da einen Package-Zyklus einbaue, so dass jeder Entwickler sehr zügig, also typischerweise bevor er committet oder pusht und einmal seine Tests ausführt, kriegt er das Feedback, dass er Murks gebaut hat und hat die Chance, das aufzuräumen. Und weil meine Erfahrung ist, dass das ziemlich schnell sehr schwierig wird aufzuräumen, wenn man nur irgendwelche tabellarischen Anzeigen hat oder irgendwelche textuellen Beschreibungen, ist eigentlich einer der ganz wesentlichen Punkte von dGraph, dass es diese Abhängigkeiten von Klassen in ihren Packages visualisieren kann. Genau, das ist dGraph.
Ja, sehr einfach. Also wir hatten es auch sowas schon im Einsatz. Und wie es auch eigentlich aus der Lehre immer gesagt wird, selbst wenn man sich dran hält, alles ordentlich zu machen, man wird dann spätestens bei solchen Tools immer sehen, dass man es nicht geschafft hat. Auf Anhieb. Jedenfalls im Blindflug. Und gerade dafür, also finde ich es persönlich auch sehr gut, weil es bindet sich eben sehr einfach in meine Tests ein. Eine Sache habe ich, da ich versucht habe, ja, dgraph auch mal ein bisschen zu erweitern. Warum ist das Ganze in Scala geschrieben?
Ja, warum ist das Ganze in Scala geschrieben? Weil Scala ist eine total coole Programmiersprache, die ich sehr geil finde. Das allein wäre aber tatsächlich nicht, oder ist nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund ist tatsächlich, dass dgraph in einer Zeit entstanden ist, in der ich aktiv Scala gelernt habe. Und dgraph war für mich ein Mittel, Scala zu lernen. Es hat sich auch als sehr praktisch für dgraph erwiesen. Eine ganze Menge, also wenn man sich den Code von dgraph anguckt, er besteht quasi nur aus Schleifen. Und gerade diese Konstrukte wären mit Java Pre-8 echt eklig zu schreiben gewesen und sehen in Scala einfach sehr viel netter und sehr viel lesbarer aus.
Sind wahrscheinlich noch keine Schleifen.
Sind sogenannte natürlich keine Schleifen, sind For-Comprehensions, und For-Comprehensions sehen aus wie For-Schleifen, sind es aber nicht, was vermutlich dazu beiträgt, dass dgraph nicht das schnellste Tool auf der Welt ist. Aber ja, sieht nett aus, kann man besser lesen. Und da ich an diesem Tool auch immer nur alle paar Wochen mal dazu komme, was dran zu tun, ist das ziemlich wichtig, dass der Code halbwegs lesbar ist, weil sonst verstehe ich ihn selber nicht mehr. Das ist auch so schon schwer genug. Das kann sicherlich jeder nachvollziehen, der in größeren Zeitabständen mal an einer Codebasis arbeitet.
Das denke ich mir, auf jeden Fall. Ja, ich habe hier gerade noch ein paar Punkte durchgestrichen, mal wieder, die wir nebenbei erschlagen haben, die ja später kommen sollten. Nur um dann für die Hörer das einzuordnen, wo kann man, ja, wo will man dgraph sehen? Welche Tools gibt es denn noch auf dem Markt, die vergleichbar sind?
dgraph, also vergleichbar zu dgraph gibt es einiges an kommerziellen Tools. Das, was mir mal einfällt, was ich kenne und was ich vor fast 10 Jahren mal selber ein bisschen einsetzen konnte, ist Structure 101. Und auch wenn ich dgraph sehr mag und es tatsächlich für ein sehr brauchbares Tool halte, wer die Euronen investieren kann in ein kommerzielles Tool, ist gut geraten, das zu tun und sich nicht mit so einem kleinen Entwicklertool rumzuschlagen, das halt nur in der Freizeit entsteht. Also so ein Tool wie Structure 101 kann mehr, kann das besser, kann das schöner. Definitiv Structure 101 nehmen oder eins der Konkurrenten, die man so findet, wenn man sich nach solchen Tools umguckt.
Genau, also wir sind hier nicht bezahlt, wir machen keine Werbung.
Nee, ich kriege leider auch von Structure 101 kein Geld. Ich sollte da mal, vielleicht sollte ich mal mit denen reden.
Ja, wir haben da noch was anderes stehen auf
Ja,
der
ich weiß,
Liste.
da wollte ich auch noch hin.
Ah, okay, gut.
Das andere Tool, was zurzeit, was auch relativ neu ist und was ganz interessant ist, ist JQ Assist. JQ Assist hat aber einen etwas anderen Fokus. Gerrit möchte, dass ich irgendwas sage, ich weiß aber nicht was.
JQ Assistant, oder?
Nein, JQ Assist. Da steht nur auf deinem Spickzettel falsch. Ich nenne das JQ Assist. Egal, ist jedenfalls auch ein freies Tool. Ich würde es als weniger fokussiert als dgraph bezeichnen. Und die Idee ist mehr, dass man sich nicht nur Bytecode, sondern alle möglichen anderen Artefakte, die in der Softwareentwicklung entstehen, analysieren kann. Also auch Datenbanken, XML-Dateien, JAR und WAR-Files und IR-Files. Es heißt tatsächlich JQ Assistant. Ich nenne das immer JQ Assistant. Na gut, JQ Assistant. Ich bereue. Gelobe Besserung. Und JQ Assistant sammelt diese ganzen Informationen, legt sie in einer Graphendatenbank Neo4j ab und macht sie damit zugänglich für quasi beliebige Analysen. Man kann damit sicherlich Abhängigkeitszyklen finden, auch ohne große Probleme, aber man kann halt auch quasi beliebige Analysen über seinen Source Code laufen lassen. Ein Beispiel ist Veränderung von APIs. Also wenn ich quasi dasselbe Jar-File in unterschiedlichen Versionen importiere, kann ich mir dann über Neo4j dann Abfragen bauen, was an Methoden dazugekommen ist oder verschwunden ist und dererlei Dinge. Also wenn man sich allgemein seinen Source Code untersuchen will, ist, glaube ich, JQ Assistant ein sehr wertvolles Tool. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
Und da bezahlt man auch auf Anhieb erstmal nichts.
Richtig.
Ja.
Dann kommt ein Punkt, den hat Gerrit jetzt auf unserer Liste schon durchgestrichen.
Oh.
Dabei ist das völlig falsch, den durchzustreichen. Das haben wir nämlich noch gar nicht lobend erwähnt. Die Frage ist...
Entschuldigung.
Die Frage, die Gerrit mir stellen wollte, war, wo wird dgraf denn schon eingesetzt? Und die Antwort ist...
Bei uns im Projekt.
Genau, bei diversen anderen Leuten in Projekten, von denen ich das weiß, weil ich die Leute persönlich kenne oder weil ich über GitHub und dergleichen es mitbekommen habe. Und das, wo ich vielleicht verständlicherweise besonders stolz drauf bin, ist, dgraf wird in JUnit 5 eingesetzt, um sicherzustellen, dass JUnit 5 auf Package-Ebene zyklenfrei ist. Genau. Das ist mein kleiner Pull-Request zu JUnit 5. So gesehen entwickle ich da sogar auch dran mit.
Jetzt darf ich den Punkt abhaken.
Jetzt darfst du ihn abhaken.
Okay. Oh, ich will sie nicht abhaken. So. Genau, dann haben wir jetzt noch ein... Jetzt wollte ich von Jens einfach nochmal wissen, wie seine Zukunftspläne aussehen. Ich habe mir schon vor... Oh Gott, das war Javaland 2015. Der Rückweg. Habe ich mal begonnen damit, ein IntelliJ Idea Plugin zu schreiben. Hätte dafür den Source Code anpassen müssen, habe ich dann nach 3 Monaten festgestellt von dgraf. Ich hätte Scala programmieren müssen, ich hätte Scala verstehen müssen. Ist es ein bisschen auf der Strecke geblieben bis jetzt?
Ja, verpasste Chance.
Verpasst?
Ja, Scala zu lernen.
Ach so, ja. Aber ich hoffe ja, dass mir irgendwann, wenn du mal ganz viel Zeit hast, dass du mir die API zur Verfügung stellst, dass wir da noch ein Plugin hinbekommen.
Kriegen wir hin.
Ja, ansonsten habe ich hier von mir aus die Frage noch stehen. Ich gehe davon aus, dass es keine weitere IDE-Integrationsbemühungen bis jetzt gibt.
Nee, also die Integrationsmöglichkeiten, die tatsächlich noch angestrebt werden oder von mir angestrebt werden, ist... Ich habe eingesehen, dass ich sowas wie ein Gradle und oder Maven-Plugin brauche. Zu dem Schluss bin ich gekommen, als ich ein Projekt versucht habe, mit dgraf zu analysieren, das selbst ASM verwendete. ASM, eine weitere Bibliothek zum Bytecode analysieren, die von dgraf wiederum benutzt wird. Und da das Projekt, was ich analysieren wollte, und dgraf 2 unterschiedliche Versionen nutzten, hatte ich mittelschwere Probleme und kriegte in dem Projekt selbst die Tests nicht zum Laufen. Musste dann ein extra eigenes Projekt machen. Ging alles, wurde dann aber sehr schnell so umständlich, dass ich gesagt habe, wäre eigentlich cool, wenn es ein Gradle-Plugin gäbe. Eine eigene UI wäre schön. Eigenes UI muss man dann vielleicht zu erklären. Ich habe gesagt, dgraf visualisiert Abhängigkeiten. Das tut dgraf, indem es GraphML erzeugt, einen XML-Dialekt für Graphen. Und diesen GraphML, diese GraphML-Dokumente kann man dann mit einem freien Graphen-Editor namens yAdd öffnen und sich das dann angucken. yAdd ist auch ein sehr schönes Tool, kann auch eine ganze Menge, kann aber viel mehr als dgraf eigentlich braucht. Dafür kann es gewisse andere Sachen, die ich hätte, nicht oder nicht so ohne weiteres. Da hätte ich also viel Lust, eine eigene Oberfläche für dgraf zu bauen. Wo ich aber aktuell dran bin, ist ein zusätzliches Feature einzubauen, nämlich dass man auch Zyklen für Tests ignorieren kann oder bestimmte Abhängigkeiten in Tests ignorieren kann. Das kann man zurzeit nicht, was die Nutzbarkeit in Legacy-Projekten stark erschwert, weil manchmal sprechen mich Leute an, so, ich würde gerne dgraph mal nutzen, um in meinem existierenden Projekt zu gucken, ob ich Zyklen habe. Ich sage denen immer, musst du nicht gucken, kann ich dir sagen, du hast Zyklen. Weil wenn man kein Tool einsetzt, um es zu verhindern, dann schleichen sich die Dinge ein, lässt sich in meiner Erfahrung quasi nicht vermeiden. Wenn man jetzt ein großes Projekt hat, das über Jahre gelaufen ist, wird man diese Zyklen nicht in absehbarer Zeit alle außer Welt schaffen. Und dann muss so ein Testtool das unterstützen, dass man sagt, diese Abhängigkeiten, ich weiß, die sind doof, aber die sollen bitte erstmal im Code bleiben dürfen. Das kann dgraph noch nicht, wird es aber lernen.
Also quasi eine Whitelist.
Sozusagen.
Ja, das ist... Ja, du hast einiges vor. Wie kann man dir denn helfen vielleicht? Also...
Ja, ist mir noch zu helfen. Am besten hilft man mir, so wie den meisten Open-Source-Projekten oder am einfachsten, durch Feedback. Also so völlig banale Sachen wie ein Open-Source-Projekt zu starten, zu folgen, einen Blogartikel drüber zu schreiben. Das hilft. Das hilft einfach, weil es sehr motivierend ist. Die nächste Stufe der Hilfe wäre Feedback liefern, aktiv Feedback. Da gehören natürlich Blogartikel dazu, aber gerade wenn man es ausprobiert und Probleme damit hat, einfach ein Issue aufmachen, ich erfahre von euren Problemen nichts, und das gleiche gilt für alle anderen Open Source Autoren, wenn einem davon nichts erzählt wird. Und eigentlich wollen wir alle gerne versuchen, diese Probleme zu vermeiden und aus der Welt zu schaffen, wenn wir es können. Wer wirklich einsteigen will in die Entwicklung, auch dafür einfach ein Issue aufmachen, dann kann man sich da sicherlich drüber unterhalten und dann finde ich auch Aufgaben, die man übernehmen kann. Dann müsste man sich allerdings tatsächlich auf Scala einlassen, bis auf Weiteres.
Es sei denn, noch 14 Issues bei dir.
Ja, es gibt eine ganze Menge Issues, die in...
Warte, das kriege ich auch nicht hier.
Aber sicherlich nicht so sind, dass da jetzt jemand dran gehen könnte, der dgraph nur wenig kennt und die direkt umsetzen könnte. Aber ich würde dann da Unterstützung zur Verfügung stellen und so an sich unabhängige Themen, wie zum Beispiel ein Gradle-Plugin. Das wäre sehr cool.
Okay.
Das sind Dinge, die ich haben möchte, die ich auch irgendwann schreiben werde. Aber ich würde mich freuen, wenn ich sie nicht schreiben muss und das jemand anderes tut.
Also, geht zu GitHub. Die Adresse packen wir auch natürlich dazu. Ich habe ganz viele Sachen aufgeschrieben, die wir noch verlinken müssen. Und helft Jens... jedenfalls während des Bildprozesses mit dgraph die Weltherrschaft an sich zu reißen. Oder wie auch immer. So, dann haben wir die Lib der Woche mit dgraph abgeschlossen. Vielen Dank, Jens, für die Vorstellung. Also ich kann es nur empfehlen, das mindestens mal auszuprobieren. Es muss ja auch nicht das total zerstörte Legacy-Projekt sein, was ihr damit fahrt. Tja, Thema 3 des Tages. Eins der Metathemen. Also wenn irgendwer eine tolle Idee hätte, dass die Überschriften hast du denn. Mir sind nur Metathemen dazu eingefallen, die wir bis jetzt da gesammelt haben. Ist auch ein Thema, was Jens mitgebracht hat, weil er hier einfließen lassen hat. Das habe ich ein bisschen angereichert. Und zwar wollen wir uns heute nochmal über kontinuierliches Lernen unterhalten. Und zwar, als erstes ist ein Punkt, wo Jens wahrscheinlich das meiste zu sagen kann, da ich mehr als die Landingpage davon noch nie gesehen habe. Und das ist Coursera oder Coursera. Learning how to learn. Ach, so heißt der Kurs.
So heißt der Kurs.
Oh Gott.
Ja, Coursera ist, also so spreche ich das aus. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Coursera ist so eine Massive Open Online Learning Plattform. Irgendwie heißen die Dinge anders, ist aber auch egal. Das heißt, da gibt es jede Menge Kurse zu allen möglichen Themen. Zu Computerthemen, zu Wirtschaft, alles Mögliche. Und einer davon ist Learning How to Learn. Ein, wie ich finde, sehr cooler Kurs, in dem sowohl Praktiken vermittelt werden, was man selbst ganz konkret tun kann, wenn man Dinge lernen möchte oder lernen muss.
Darf ich kurz mal dazwischengreifen? Coursera selber ist umsonst oder muss man da was für bezahlen?
Ist prinzipiell umsonst. Ich weiß nicht, ob es eventuell Kurse gibt, die was kosten, aber zumindest der Learning How to Learn und irgendwie ein halbes Dutzend andere Kurse, die ich da mittlerweile gemacht habe, waren alle für lau.
Okay. Gut. Ich meine, es gibt ja sehr viele günstige oder umsonst, will ich jetzt nicht sagen, aber wenn man Zeit investieren muss, günstige Alternativen immer, um sich Wissen anzueignen. Bevor man da jetzt irgendwie den großen kommerziellen Unternehmen geht, der herwirft. Wollte ich das nur klarstellen.
Genau. Ja, Learning How to Learn. Also einerseits, was kann man konkret tun an Tipps und Tricks? Andererseits aber auch Hintergrund, warum gewisse Dinge funktionieren und warum Dinge nicht funktionieren. Also letztendlich so ein bisschen Basiswissen, wie funktioniert das Gehirn eigentlich, wie arbeitet das Gehirn, was tut das, wenn es lernt. Auch obwohl ich mich durchaus mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt hatte im Vorfeld, war da noch eine Menge Neues für mich dabei.
Ich gucke gerade nur, ich gucke ja nebenbei immer über Sachen, die ich vorher nichts gehört habe. Der nächste Kurs beginnt am 25. April. Wahrscheinlich, wenn wir den Podcast online haben, ist das schon lange vorbei. Schade. Ja, müsst ihr mal schauen. Wann die nächsten Kurse sind. So wie es aussieht, gibt es diesen Learning How to Learn Kurs sehr, sehr oft und sehr regelmäßig. Ja,
das ist auch einer der beliebtesten Kurse bei denen. Und den gibt es immer wieder. Da gibt es also keine Ausrede, oh, ich habe das verpasst.
Genau.
Es beginnt bald der nächste.
Vielleicht schaffe ich es ja auch, mir den mal anzugucken. Oder also dran teilzunehmen. So, als nächsten Punkt. Ich kann jetzt schlecht mit dir darüber diskutieren, über Coursera-Kurse oder über den Coursera-Kurs, weil ich ja heute das erste Mal auf Coursera war. Haben wir den Punkt, und den hast du auch eingebracht, versuchen zu verstehen, was passiert.
Ja, ich gebe zu, dieses Satzfragment ist nicht unbedingt hilfreich und nicht unbedingt sehr klar. Worum es mir dabei bei dem Punkt geht, für mich ein ganz wichtiges Mittel zu lernen, ist, dass man sich nicht damit zufrieden gibt, dass etwas funktioniert, sondern dass man versucht zu verstehen, warum und wie es funktioniert. Ich erlebe das in ganz vielen Projekten, dass Kollegen, die fragt man irgendwas, wie muss ich dieses oder jenes tun? Und die beschreiben einem das. Und dann fragt man, warum muss ich das so machen? Und dann kommt nur so ein glasiger Blick zurück, weil die sich diese Frage nie gestellt haben. Und das finde ich immer ganz doll enttäuschend, weil genau an diesen Stellen kann man ganz viel lernen. Man lernt sowohl an sich natürlich, wie die Dinge funktionieren, aber man lernt auch dadurch Handwerkszeug, was man selber wieder einsetzen kann. Gerade wenn wir jetzt in der Softwareentwicklung oder von der Softwareentwicklung reden, wenn ich mir halt angucke, wie zum Beispiel eine Bibliothek, die sicherlich viele Leute kennen, Mockito, wie das funktioniert. Das ist ein... Dafür muss ich mir nicht in den Source Code gehen, aber mir einfach mal überlegen, wie könnte man etwas sowas implementieren? Ist vermutlich eine Technik, die die meisten von uns noch nicht eingesetzt haben, die aber ein sehr wertvolles Werkzeug darstellen und die gleichzeitig auch es einem ermöglichen, sich viel leichter zu merken, wie man mit Mockito bestimmte Sachen macht. Und man ja eine Vorstellung hat, wie es im Inneren funktioniert. Selbst wenn die nicht hundertprozentig exakt ist. Aber wenigstens eine grobe Vorstellung, was abgeht. Aber vielleicht ist das ja auch nur so ein Seiteneffekt davon, dass ich irgendwann mal Physik studiert habe.
Ich glaube, es ist grundsätzlich eher sinnvoll zu verstehen, wie die Sachen funktionieren. Ob das jetzt eine Lip ist oder ob es der Grund ist, warum mein Web-Sphere mal wieder nicht starten möchte. Wobei, da habe ich selbst aufgegeben, zu sagen, ich möchte kontinuierlich da was lernen. Also ich, ja, gibt da wird mir eher das Wissen vorgeworfen.
Ja.
Also ich lerne aus den Fehlern, die ich da immer sehe. Oder auch selber mache. Es ist aber, finde ich, auch wichtig, versuchen zu verstehen, warum etwas nicht so passiert, wie man es denkt. Wäre auch ein toller Titel gewesen für den Unterpunkt.
Ja, aber Websphere finde ich in dem Zusammenhang eigentlich ein spannendes Thema, weil ich kenne niemanden, der sich mit dem Websphere wirklich gut auskennt. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich da vernünftige Informationen herbekomme.
Also ich denke mir, Moment, ich bin ein bisschen weiter weg. Das nehme ich jetzt einfach mit auf. Ich
muss das hat man auch gehört, das muss man nicht leugnen.
Okay,
ich
muss was trinken. Ich glaube, da gibt es aber auch den Moment der Resignation für den Entwickler selber.
Ja.
Auf jeden Fall, weil das sind Sachen, wo ich gerne wissen würde, warum Sachen nicht funktionieren, aber dann einfach auch aus Mangel von Informationspunkten, die ich anrufen kann oder die mir was darüber erzählen können, einfach nur damit leben muss, dass was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Und es hat natürlich alles seine Grenzen. Als Softwareentwickler, als Java-Entwickler werde ich normalerweise nicht besonders viel darüber wissen, wie eigentlich meine CPU funktioniert. Und für 99,9% der Java-Entwickler ist es wahrscheinlich auch die meiste Zeit komplett irrelevant.
Aber das, was man täglich benutzt, also jetzt nicht die CPU, aber wenn ich Lips benutze oder Konfiguration, sollte ich auch schon wissen, warum ich sie so einsetze.
Ja, definitiv.
Weil gerade dieses haben wir schon immer so gemacht, ist für mich aber auch was mich sehr schnell zu Weißglut bringt. Wenn mir das irgendwer so erzählt. Das ist der einzige Grund, warum man es so macht. Ohne es zu hinterfragen. Ja, Jens Punkt. Hey.
Ja, lernen ist irgendwie mein
Thema. Ohne dass ich das ergänzt habe. Ich bin aber auch, ich habe einfach keinen Punkt mehr zugeschrieben, weil es schon so viele waren. Und da ich die stille Hoffnung habe, dass wir unter einer Stunde bleiben. Wie benutzt man Stack Overflow und Google sinnvoll?
Ja, gute Frage.
Also ich würde jetzt sagen, ich benutze es sinnvoll, aber ich weiß nicht, was ich tue, dass ich es sinnvoll benutze.
Ja, geht mir in gewissen Teilen so ähnlich. Aber also durch Anti-Patterns kann man ja auch eine ganze Menge über das lernen, was dann vielleicht gut funktioniert. Und eine Sache, die zu dem vorigen Punkt dazu gehört, also niemand in der Softwareentwicklung will einem hoffentlich verbieten, nach Sachen zu googeln oder auf Stack Overflow zu suchen.
Oder auf gist.github.
Und ja, wenn man da drauf kommt.
Wenn man drauf kommt.
Und man darf da dann natürlich auch den Code kopieren. Man muss den ja nicht von Hand abschreiben. So Cut and Paste ist schon eine sinnvolle Erfindung. Aber wenn ich das produktiv in meine Anwendung einbaue, dann sollte ich doch bitte verstehen, warum ich das da jetzt einbaue und nicht als Begründung im Zweifelsfall haben, stand so auf Stack Overflow. Sondern, was passiert da? Also, es gibt hier, irgendwo gibt es eine Webseite, ich weiß nicht, vielleicht finden wir die ja auch noch. Es nennt sich, glaube ich, irgendwas mit Stack Overflow Search, bei dem im Endeffekt die Webseite per JavaScript auf Stack Overflow nach Suchalgorithmen sucht und die dann einfach ausführt, in der Hoffnung, dass sie dann schon irgendwie sortieren werden. Und manche Leute programmieren halt auch mit Java so, da muss man das dann auch selber kopieren. Das geht noch nicht vollautomatisch, aber das halte ich doch für irgendwo zwischen riskant und mindestens aber ja eine massiv entgangene Chance, was zu lernen. Das andere ist, wie finde ich überhaupt Lösungen für meine Probleme mit Hilfe von Google oder anderen Suchmaschinen? Und da ist es, also für mich und für die meisten anderen ist es vermutlich total banal, aber ich sehe tatsächlich immer wieder Leute, für die es offensichtlich nicht banal ist. Ich muss halt aus dem, was ich an Informationen über mein Problem habe, die geeigneten Stichworte raussuchen. Und dafür brauche ich halt Stichworte, die einerseits signifikant sind, also das Problem eingrenzen, andererseits nicht so speziell sind, dass sie nur noch für mein konkretes Problem gelten, sondern ich will ja die niemand wird im Internet das Problem von Jens Schauder, das er heute gerade hat, beschrieben und gelöst haben, aber eventuell ein sehr ähnliches Problem. Ein Problem in derselben Problemklasse. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass ich nach den eigenen Klassennamen suche. Und ja, das klingt albern, aber ich habe es gesehen, dass Leute das versuchen, sich wundern, dass sie tatsächlich null Ergebnisse von Google bekommen oder zumindest null brauchbare. Nach sowas wie Null-Pointer-Exception zu suchen, macht aber auch wenig Sinn, weil davon gibt es einfach viel zu viele. Das heißt, einfach auf einen Stacktrace zu gucken und den richtigen Teil vom Stacktrace zu identifizieren, den ich in Google reinkippen kann, scheint eine echte Herausforderung für manche zu sein.
Kann gut sein. Also ich hätte jetzt diese Negativbeispiele bei mir nicht.
Okay.
Sitzen? Kann ich jetzt nicht nachempfinden. Was ich viel sehe, ist, dass Leute einfach auch mal nicht bei Stack Overflow suchen, sondern bei Google immer suchen. Und ich weiß, dass Stack Overflow schnell indiziert wird, aber irgendwie ist es doch schon schön, mit einer gewissen Mischung aus Text und Suchphrasen bei Stack Overflow zu suchen. Was übrigens auch relativ einfach möglich ist. Ich glaube, es sind eckige Klammern.
Ja.
Für die Tags. Weil da kann man Sachen schon mal eingrenzen, gerade wenn es irgendwelche Begriffe in mehreren Sprachen gibt. Ist das schon ganz sinnvoll. Ansonsten hat jetzt, glaube ich, schon fast alles dazu gesagt, was mir jetzt noch dazu einfallen würde. Was natürlich aber auch zum kontinuierlichen Lernen gehört, finde ich persönlich, wenn wir schon bei Stack Overflow sind, versucht doch Fragen zu beantworten.
Bei Stack Overflow, ganz wichtiger Punkt. Fragen beantworten, ja, darfst du auch gleich noch, aber auch Fragen stellen. Das ist eine Fragen- und Antwortenseite und die lebt davon, dass Leute Fragen stellen, wenn sie die Antworten da noch nicht finden. Überrascht mich auch immer, da scheint eine massive Hemmschwelle zu bestehen, bei Stack Overflow eine Frage einfach einzustellen. Man muss zugeben, mittlerweile sind die Leute teilweise recht
human?
Eigentlich wollte ich sagen aggressiv, wenn Fragen nicht in der Form bei Stack Overflow auftauchen, wie die das gerne hätten.
Also man darf auch Fragen gerne, das gehört ja auch dazu, man kann auch Fragen selber editieren von anderen Leuten, beziehungsweise kommentieren. Und bewerten.
Ja. Einfach aktiv nutzen, das Tool.
Genau. Und vor allem antworten. Auch wenn ihr die Antwort nur zu 80% kennt, dann seid ihr wahrscheinlich schon mal sehender, als ihr die Frage gestellt habt. Ihr könnt die Antwort später verfeinern und oder, während ihr sie gerade schreibt, nochmal kurz nachschlagen, ob es wirklich genauso war. Ihr seid bei 100% und könnt gutes Gewissen die Antwort posten.
Und ich habe es tatsächlich schon gehabt, dass ich Fragen hatte, danach gesucht habe und auf Stack Overflow die Antwort gefunden habe und die Antwort war von mir.
Das ist großartig. Es ist quasi wie euer Blog.
Wie ein erweitertes Gedächtnis.
Ja. So, verlassen wir jetzt mal dieses wunderbare Internet. Wir haben nicht noch einen Punkt, und das ist jetzt auch der letzte, zum kontinuierlichen Lernen, das ist die dedizierte Zeit zum Lernen. Und ich habe da mal etwas zugeschrieben und da steht nicht nur privat, Ausrufezeichen. Und das ist eine Sache, die ich selber sehr wichtig finde, mal zu erwähnen. Also, es gibt Firmen, die haben diese schönen 20%-Regelungen. Und ich gehe davon aus, dass jeder Arbeitgeber möchte, dass seine Angestellten ihr Wissen erweitern. Sei es durch Schulung, sei es irgendwie durch. Aber manchmal gibt es auch Anforderungen, die von außen kommen, wo der Arbeitgeber sich umgucken muss und nur sagen kann, ja, habe ich keinen, kennt keiner. Weil brauchten wir nie. Du kommst in die Firma rein, du hast deine Grundsetting an Skills, in denen wirst du weiter ausgebildet. Aber du schaffst gar nicht, dich während der Arbeitszeit umzuschauen, was es noch so gibt. Sei es mal irgendwo in andere Technologiebereiche reinzufühlen, etc. Aber es ist eine Sache, die ich, glaube ich, sehr wichtig finde, dass Mitarbeitern die Chance gegeben wird, sich auch während der Arbeitszeit Gedanken zu machen, wie jetzt zum Beispiel irgendein abstraktes Beispiel Swift. Ich möchte Mobile-Entwicklung machen. Also ich persönlich, ja doch, möchte ich, aber nicht unbedingt jetzt beruflich. Swift lernen, wir kriegen einen Auftrag rein in die Firma. Hey, wir brauchen Leute, die Swift können. Dann gucken sie, hallo, ja, kann keiner. Weil keiner hat mal irgendwie ein paar Minuten Zeit, hatte, mal Swift auszuprobieren oder irgendwas. Was seine Interessen widerspiegelt. Es geht mir nicht darum, Zeit zu verplempern. Von mir aus kann das auch zusammen sein. Dass man sich als Gruppe einschließt, zu fünf mit einem Ziel. Weißt du was? Heute nehmen wir die Grundsyntax von Swift.
Ich glaube, das Problem, das oft besteht, ist, dass Leute zu viel Zeit auf einmal haben wollen. Das ist so. Also die 20%.
Das ist ja nur ein Beispiel gewesen.
Ist nur ein Beispiel, ist schon klar. Ist auch für die meisten Firmen einfach nicht handhabbar.
Das ist ja auch real. Also, ne? Ich würde ja auch nichts Unrealistisches einfordern.
Funktioniert angeblich selbst bei Google nicht so, wie man das sich das vielleicht vorstellt. Aber ich glaube, in den allermeisten Firmen, also ich rede jetzt, ne? Softwareentwicklungsfirmen,
und welche?
Alle. Gibt es auch andere? Gibt es Firmen, die was anderes machen als Softwareentwicklung?
Nein.
Wenn man sich einfach in kleinen Häppchen Zeit beiseite legt und sagt, nach der Mittagspause mache ich halt nicht gleich bei meinem Feature weiter, sondern guck mir halt erstmal nochmal was an, lerne nochmal und ich tue das dediziert und gezielt, dann habe ich bisher noch nicht erlebt, dass sich ein Arbeitgeber daran stört. Im Zweifelsfall kriegt das meistens gar nicht so genau mit, aber er kann es ruhig mitkriegen, also wird das nicht verheimlichen. Das Wichtige ist aber tatsächlich, wenn ich sowas mache, dass ich es gezielt tue. Also man kann problemlos, ich habe das mehrfach ausprobiert, stundenlang im Internet surfen, ohne irgendwas dabei zu lernen. Selbst wenn man auf Seiten ist, wo man prinzipiell was lernen könnte. Ich kann mich aber auch eine halbe Stunde hinsetzen und sagen, ich will jetzt Punkt X oder Y verstehen, wie das funktioniert oder das einmal ausprobieren. Und
ja, dann schaffe ich das ja auch. Also von mir aus eine Einzelperson oder eine Gruppe, konkretes Ziel und sich dran setzen. Aber ich würde es nicht sehen, dass ich da das Volumen habe, mir Gedanken zu machen, weil es eventuell dazu führen könnte, dass ich, wenn ich diese Sache ausprobiere und sie nicht auf Anhieb klappt, möchte ich ja verstehen, was passiert ist.
Richtig.
Also und würde dann, also nicht, weil ich prokrastinieren möchte, sondern weil meine Gedanken gerade so weit da drin im Thema sind, möchte ich eigentlich gerne weitermachen. Wenn ich nur mein Häppchen habe, kann ich nicht weitermachen.
Es ist sicherlich richtig. Für größere Themen, wenn es dann in so Richtungen geht wie eine neue Programmiersprache lernen oder eine ganz neue Technologie lernen, wie wenn ich als alteingesessener Java-Entwickler jetzt Android-Entwicklung machen will. Wenn ich das in Halbstunden-Häppchen machen will, dann wird das sicherlich ein sehr längliches und vermutlich relativ frustrierendes Unterfangen. Das ist richtig. Und prinzipiell, ich will dir ja nicht widersprechen, ganz viele Arbeitgeber vernachlässigen das. Das ist nicht gut für die Mitarbeiter und damit auch nicht gut für die Firmen im Normalfall. Andererseits gibt es auch eine Menge Mitarbeiter, die sowas einfach von sich aus nicht tun. Was auch wieder etwas ist, was ich nicht nachvollziehen kann.
Ja, also ich will auch nicht sagen, dir, jeder kriegt seine 20% und darf damit machen, was er möchte. In der Firma, sowas will ich ja auch gar nicht erreichen. Aber die dann irgendwie ja, keine Ahnung, sagen, dass sie diese Zeit gerne haben würden, weil es gibt gerade diese neue hippe Technologie am Markt und wir werden alle viel besser und kriegen viel mehr Aufträge, wenn wir dieses können. Und gerade dieses Wissen, was der Einzelne sich quasi, eine Gruppe sich aneignet, kann sie auch dann ausgebreitet werden innerhalb der Firma. Mit richtig ausgearbeiteten Schulungen. Jedenfalls, was irgendwie so ein Basislevel angeht. Da ist doch sowas sinnvoll. Sehe
Ja.
also.
Absolut.
Also, ihr dürft aber trotzdem gerne zu Hause auch noch weiter coden und Sachen machen, die euch Spaß machen. So soll das nicht sein. Oder nicht eurem Chef sagen, ich mache zu Hause nichts mehr, ich lerne nichts mehr.
Oder Podcast während der Fahrt hören, zur
Podcast während der
Arbeit.
Fahrt hören. Das, ja, das müsst ihr auf jeden Fall machen, falls wir hier nochmal irgendwann ein Ende finden und ihr nicht schon lange, lange, lange eingeschlafen seid. Weil, also ich habe jetzt kein Thema mehr hier bei unserem Lernthema. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was zum kontinuierlichen Lernen dazu tragen wollte.
Nee.
Ansonsten würde ich das jetzt auch abhaken. Ich hake ab. Shit, wie habe ich ihn vorhin abgehakt? So, Moment. Und jetzt bin ich schon bei dem Vorschauen für unsere nächsten Talks und Themen in der Region. Ja, ich selber war ein bisschen überrascht, dass ich eine Einladung bekommen habe. So im Termin
Nächste
in
Woche?
2 Wochen.
Nee, 2 Wochen. 2 Wochen.
In 2 Wochen. Und zwar, oh, vorbereitet. Gut, dass wir so eine schöne Homepage haben. Da steht alles drauf. Am 4.5. ist ein Mittwoch. Treffen wir uns bei Lineas, 19 Uhr, wie immer, Standardzeit. Und Gerrit Grunwald wird uns mal wieder ein interessantes IoT-Thema mitbringen. Und zwar diesmal geht es um Healthcare for the Elderly using the IoT. Also, IoT muss natürlich damit auftreten, damit es richtig reißt. Jens, sag doch mal was dazu. So
Ja.
als Zielgruppe. Nein.
Ja, schönen Dank auch. Nee, hast ja recht. Ich fühle mich voll angesprochen von diesem Talk.
Wo ist Content?
Ja, zu dem Talk selbst kann ich relativ wenig sagen, außer dass, also meiner Meinung nach, Gerrit Grunwald, da ist kein E drin in dem Namen,
Nein, das kann ich nicht. Also, und Gerrit, ja.
macht super Vorträge. Ich würde, glaube ich, in jeden Vortrag gehen, egal worüber er erzählt. Er war ja auch schon ein paar Mal bei der Jugendwestfalen.
Ja.
Zweimal? Dreimal? Zweimal, glaube ich.
Zweimal, auf jeden Fall einmal
Einmal mit
ja auf
Java
X
Fix,
und einmal.
einmal IoT mit seinem JRunner.
Genau.
Während der JRunner ja so ein bisschen, ich sag mal, Spaß an der Freud war, klingt das jetzt schon etwas zielgerichteter nach einem Thema, was durchaus sehr realen Nährwert haben kann. Und der Vortrag ist jetzt so kurzfristig und auch nicht an dem üblichen Wochentag, sondern an einem Mittwoch, weil Gerrit an der Ostfalia, an der Hochschule, einen Vortrag hält. Professor Dr. Bernd Müller, der ja auch bei der JUK öfters mal mitorganisiert, hat ihn da eingeladen. Und da hat Gerrit gesagt, na, wenn ich schon mal in der Region bin,
Da komme ich
dann halte
wieder.
ich gerne auch noch mal einen Vortrag bei der JUK.
Ja, natürlich.
Und genau, dann hat es bei mir ein Weilchen gedauert, bis ich einen Ort gefunden habe und bis ich das alles auf die Reihe gekriegt habe. Und jetzt kriegen wir noch einen Vortrag. Ich freue mich drauf.
Wie ich mir auch. Ja, 5.5. würde, glaube ich, auch gleich hier mein Feiertag ist. Da ist schon Himmelfahrt. Oh. Bald beginnen die ganzen Feiertage. Ist das nicht schön? Ansonsten, wenn ich mein. Ich habe meine Notizen gerade echt verloren. So, haben wir. Oh, ja, genau. Der Vortrag, den ich eigentlich. Ja, den ich auch herbeigesehnt habe, ist es ja schon mal ein Jahr her fast, dass wir, glaube ich, drüber gesprochen haben. Jochen Mahler wird kommen. Am 19.05. Diesmal Donnerstag. Ich rechne und er rechnet.
Sollte ein Donnerstag sein, klar. 15 Tage nach dem 4., welches ein
Ah
Mittwoch
ja,
war, wie
stimmt.
wir eben
Ja,
gesagt haben.
danke, danke. Das hat ein bisschen
Bitte
gebraucht
schön.
gerade an. um die Zeit. Jochen Mader wird kommen und uns reaktive Programmierung anhand von Vertex vorstellen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die Jens persönlich gut finden wird.
Ja, definitiv.
Weil er, glaube ich, schon sehr lange so einen Vortrag haben wollte, wieder mal.
Also das ganze Thema Reactive finde ich extrem spannend. So Aktoren-Frameworks, ich als Scala-Fanboy finde natürlich Akka viel besser, ganz klar. Aber Vertex ist, glaube ich, eine sehr valide Alternative, gerade wenn sowas wie Scala einfach ein bisschen abschreckend wirkt, was es, glaube ich, auch viele Leute tut, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Und entgegen dem, was manchmal bei diesen Vorträgen an Eindruck entsteht, ich muss, glaube ich, nicht unbedingt meine ganze Anwendung komplett von vorne bis hinten auf diesen Ansatz umstellen. Ich kann mir sehr gut Szenarien vorstellen, indem ich bestimmte Teile so baue und andere Teile klassisch so baue, wie ich meine Anwendung bisher halt gebaut habe. Aber diese Ansätze nutze in Bereichen, wo ich besonders Skalierbarkeit brauche oder eine besondere Ausfallsicherheit brauche. Genau. Ich kenne den Vortrag kenne ich noch nicht, aber ich kenne ähnliche Vorträge von dem Speaker und das wird gut. Es wird spaßig. Es wird nett.
Ja, ich hab Jochen ja auch noch auf dem Java lang kennengelernt, kurz. Ich glaube schon, dass wir da Spaß haben werden, auf jeden Fall.
Genau, und ich muss wissen, ob wir es geschafft haben, ihn mit Freeletics anzufixen.
Ja, das war erst du. Eher du, weil...
Ich und Olli.
Ja,
ich... Also Olli ist Oliver Mielke, misch auch bei der Juckauswahl mit. Genau, und Freeletics... Na, Softwareentwickler sind ja bekannt dafür, dass sie sich ein bisschen wenig bewegen. Wer da was gegen tun möchte, kann sich mal Freeletics angucken. Oder im Garten arbeiten, ja.
Es kann nur eins gehen, so wie ich mich fühle. Genau. Jetzt habe ich im Ausblick noch stehen. Den Hacktalk kennen vielleicht nicht alle aus der Region. Ist ein Treffen, das findet abwechselnd. Ich hoffe, ich lüge jetzt hier nicht. Abwechselnd in Braunschweig und in Wolfsburg statt. Die Jungs und Mädels da haben nichts, um mit uns direkt zu tun. Wir werden das auf jeden Fall nochmal verlinken. Wer es sich merken kann, hackcamp-wolfsburg.de. Ist eben noch eine schöne Ergänzung und nochmal, um nochmal auch kurz Afterwork-mäßig ein bisschen sich auszutauschen. Wenn ich es richtig sehe, gibt es da auch so ein bisschen Spontan-Talks und Vorstellungen von Themen. Ist, glaube ich, ganz interessant. Leider liegt es immer irgendwie meistens auf dem Dienstag und ich schaffe es nicht dahin. Nächster Termin wäre am 26.04. falls dieser Podcast euch da schon erreicht. Oder am 3.05. Ich bin gespannt. Ich kann es, glaube ich, empfehlen. Hört sich bis jetzt immer ganz lustig an, was die Jungs und Mädels versprechen. So, also von meiner Seite aus war es das. Die Themenliste ist komplett abgehakt oder jedenfalls durchforstet. Jo. Ich habe kein Thema mehr.
Ich habe auch nichts mehr zu ergänzen.
Ich danke dir, Jens, dass du mir viel geholfen hast bei der ersten Folge. Ich hoffe, wir werden nochmal eine Folge zustande bringen.
Sicherlich.
Hat Spaß gemacht. Nächstes Mal ein bisschen vorbereiteter vielleicht nochmal von meiner Seite aus. Aber ansonsten, wir haben schon Themen. Und wenn ihr selber Ideen habt, dann, wie gesagt, die E-Mail-Adresse, die da neben dem Podcast irgendwo steht, anklicken, Mädchen schreiben. Lob, Kritik, Anmerkungen, gerne.
Bargeld.
Auch. Alles. Alles. Wir brauchen Mikrofone. Ja, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Ciao.